Weltfunk.
Donnerstag, 18 Uhr. Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch
Sonja Putz
und Bernd During. Eine besondere Form des Kampfes um die Erhaltung der Identität ihres Volkes stellen vielfach die Äußerungen junger tibetischer Künstler in ihren Werken dar. In unserer letzten Sendung berichteten wir über bildende Künstler, die in Tibet leben. Heute betrachten wir im Titelthema einige tibetische Künstler im Exil.
Free FM.
Titelthema. Heute auf der Suche nach einer neuen Identität. Die darstellende Kunst der Tibeter im Exil. In der letzten Sendung haben wir Maler vorgestellt, die in Tibet bzw. in Lhasa zumeist an der dortigen Universität mit ihrem großen Fachbereich Kunst lehren und arbeiten. Nun soll es um einige der Maler gehen, die auf der ganzen Welt verstreut im Exil leben, zum Beispiel in Indien, in der Schweiz oder in Deutschland. Sie unterliegen nicht den Beschränkungen, unter denen die Künstler in Tibet arbeiten. Für sie gibt es keine staatlichen Überwachungsbehörden, die ihre Arbeiten durchleuchten und sie ständig, wie alle Tibeter, bespitzeln. Die Maler im Exil können sich frei bewegen, niemand schränkt ihre Kreativität ein. Die Techniken, die die Künstler in Indien, Europa oder Amerika kennengelernt und übernommen haben, sind, wie ihre Themen, äußerst vielseitig. Wir wollen uns jedoch auf Werke beschränken, in denen sich die Künstler mit Tibet im weitesten Sinne auseinandersetzen. Das geschieht sehr häufig und einer der Künstler, Kesang Langdag, sagt dazu, es kommt vom Herzen, ist nicht konzeptionell, nicht mit dem Kopf gedacht. Der Bezug zu Tibet passiert einfach. Das Tibetische in der Kunst ist aber kein Müssen, das kommt einfach, ist ein Teil von mir. Wenden wir uns nun einigen Künstlern zu.
Tsering Sherpa, einer der Künstler, der sich im Exil mit Tibet auseinandersetzt, ist der Maler Tsering Sherpa, geboren 1968 in Kathmandu. Er vereint in sich das nepalesische sowie das tibetische Erbe und verbindet es mit Kalifornien, wo er jetzt lebt. Sein Vater war ein berühmter Tanka-Maler, worin auch Sherpa schon in jungen Jahren ausgebildet wurde. Seine Arbeit beschäftigt sich mit zeitgenössischen Problemen, den Erfahrungen der Tibeter in der Diaspora sowie der Vertreibung und dem Verlust des kulturellen Erbes. Sherpa malt Dämonen, Geister und Gottheiten aus der tibetischen Tradition. Etwas, das ihm hilft, die durch die Entfremdung von der Heimat entstandenen Probleme zu bewältigen. Ein außerordentlich interessantes Gemälde aus Sherpas Reihe Spirit ist das Lost Spirit, verlorener Geist genannte Bild, das in der Ausstellung Parallele Wirklichkeiten der Berliner Galerie Ahnt gezeigt wurde. Vor einem unruhigen, bunt gebänderten Hintergrund mit darin eingearbeiteten, abgerundeten, farbigen Rechtecken laufen zwei Gestalten, die ihrem Aussehen nach tibetische Schutzgeister sind, jeweils in die entgegengesetzte Richtung. Die obere, nach links eilende gelbe Gestalt überdeckt die dunkelviolette, nach rechts hastende zum großen Teil. Arme und Beine der Geister scheinen mit Schlangen umwickelt zu sein. Beide tragen rote Kappen, auf denen je ein kleiner Totenkopf befestigt ist. Drückt schon ihr hastiges Streben in verschiedene Richtungen Verwirrung und Verzweiflung aus, so wird dieser Eindruck durch die hervorquellenden Augen, zu denen auf der Stirn ein drittes kommt, und die breiten, gequälten, leicht geöffneten Münder noch verstärkt. Wonach suchen die verzweifelten Geister? Suchen sie nach dem Sinn ihres Daseins als Schutzgeister, der ihnen durch die Zerstörung ihres Heimatlandes Tibet, seiner Tempel, seiner Klöster und seines Glaubens abhanden gekommen ist? In der Pariser Ausstellung Image in Tibet war ein weiteres Werk Sherpas aus der Spirit-Reihe ausgestellt. Zu sehen ist eine babyhaft anmutende Gestalt mit einem vergleichsweise großen Kopf. Der oben spitz zulaufende, runde Kopfputz ist mit insgesamt 5 ebenfalls mit hohen Aufsätzen versehenen Totenköpfen verziert. Im Haaransatz, den Augenbrauen und den Mundwinkeln glitzern Juwelen. Von den langgezogenen Ohrläppchen hängen glänzende Reifen herab. Ein drittes, offenes, sehr unnatürlich aussehendes Auge sitzt auf der Stirn, während das andere Augenpaar geschlossen ist. Unter der hässlichen, breiten Nase steht der Mund wie zum Schrei leicht offen und lässt 2 Zahnreihen erkennen, wobei unter der unteren eine Metallscheibe herabhängt. Das dritte Auge, die langen Ohrläppchen, die Totenköpfe am Kopfputz und die Juwelen könnten auf einen kindlichen Buddha hindeuten, dem eindeutig etwas Dämonisches anhaftet. Verstärkt wird dieser Eindruck des Dämonischen durch eine Schlange, die sich um den Hals der Figur ringelt, und weitere, die sich um Arme und Beine wickeln, als wollten sie das seltsame Babywesen fesseln. Ein beeindruckendes Werk, das sich aber ohne Interpretation kaum dem Betrachter erschließt.
Weltfunk. Heute mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Tenzing Rigdol wurde 1982 ebenfalls in Kathmandu geboren und lebt heute in New York. Er arbeitet mit verschiedenen Medien, von der Malerei bis zur Skulptur. Er erstellt Collagen, Videos, Fotografien und Installationen. Seine Arbeiten beschäftigen sich mit Themen, die sein tibetisches Erbe und die sozialpolitischen Probleme der Diaspora betreffen. In der schon erwähnten Berliner Ausstellung Parallele Wirklichkeiten war das Werk Rigdols »With great power comes great entertainment«, etwa »Mit großer Kraft kommt große Unterhaltung«, ausgestellt. Interessant an der im Lotussitz abgebildeten Buddha-Darstellung ist, dass alle unbedeckten Körperteile, das Gesicht, die Brust, die linke Hand mit der Bettelschale, der rechte Unterarm und die zur Erde weisende Hand, das Zeichen, dass der Buddha das Böse besiegt hat, aus einem bunt bedruckten Material zu bestehen scheinen, auf dem Köpfe und verschiedene Körperteile abgebildet sind. Dagegen sind das blaue Ober- und das grüne Untergewand von Blüten und Ranken durchwirkt. Betrachtet man die Umrisse und einige Details der Darstellung, so entspricht sie genau den Regeln der buddhistischen Ikonografie, nur dass die genannten Körperteile und das Gesicht des Buddha als bunte, dem tibetischen fremde Collage erscheinen. Ein Projekt Rigdols, das seine große Verbundenheit mit Tibet und den Tibetern zeigt, war die Aktion Our Land, Our Soil, unser Land, unser Boden. Dazu ließ Rigdol 20.000 Tonnen tibetische Erde nach Dharamsala transportieren, damit die Tibeter im Exil einmal wieder ihren eigenen Boden betreten konnten. Nach der Beendigung der Aktion lud Rigdol alle ein, eine Tüte Erde mit sich nach Hause zu nehmen. eine von den Tibetern sicherlich gern befolgte Idee.
Khesang Lamdak, geboren 1963 in Dharamsala, lebt und arbeitet er heute in Zürich. Lamdak ist ein außerordentlich vielseitiger Künstler. Er entwirft Tankas, arbeitet viel mit recycelten Materialien und gefundenen Objekten. Eine Spezialität Lamdaks sind seine Leuchtkästen, für die er Aluminiumbleche mit Nägeln durchbohrt. Seine Werke stellen immer wieder die Beziehung zu Tibet her. Zu der Situation dort sagt er: Die Kunst hilft mir, anders mit der Frustration und der Wut umzugehen, und vielleicht kann ich damit sogar etwas bewirken. Ein Werk Lamdaks aus der erwähnten Pariser Ausstellung Image in Tibet macht einen fantastischen Eindruck. Der verfremdete Potala-Palast in Lhasa wurde als Leuchtkastenbild aus Plexiglas, Holz, LEDs und rostfreiem Stahl in Szene gesetzt. Die Darstellung mit den Maßen 1,25 m x 2,45 m erscheint wie das Negativ eines Schwarz-Weiß-Fotos. Der Palast scheint in der Dunkelheit zu schweben. Doch scheint er keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben, denn alle Treppen, die hinaufführen, kommen aus der Schwärze. Oder wird vielleicht im hell erleuchteten Palast der Dalai Lama erwartet?
Sonam Dolma Brauen, 1953 geboren, verbrachte Sonam Dolma ihre ersten 5 Lebensjahre in Tibet. Das Schicksal, bedingt durch die Säuberungen staatlicher Behörden nach der Flucht des Dalai Lama im Jahr 1959, das viele Tibeter aus ihrer Heimat vertrieb, traf die junge Dolma besonders hart. Denn wegen der beklagenswerten Umstände auf der Flucht verlor sie ihren Vater und ihre Schwester. 1972 kam Dolma in die Schweiz, nahm dort ab 1990 Kunstunterricht, unter anderem an der Berner Hochschule für Kunst. Die Jahre 2008 bis Juli 2011 lebte und arbeitete sie in New York. Verheiratet ist Dolma mit dem Ethnologen Brauen. Über ihre Kunst schreibt sie: Meine Malereien sind weitestgehend abstrakt. Ich sehe in ihnen illusionäre Erscheinungen, in Anlehnung an die buddhistische Philosophie, wonach jegliche Erscheinung letztendlich illusionär ist. Veränderungen in ihrer Malerei gab es seit ihrem Aufenthalt in New York durch die Begegnung mit den White Collars, den weißen Krägen, womit sie Kunsthändler, Galeristen und einige Reiche meint, die bei ihr zur Einsicht in die Hässlichkeit der Welt geführt haben. In dieser Phase tauchen in meiner Malerei Gesichter auf, fratzenartig verformt oder voller Trauer, wie ihre Bilder aus der Serie Emotions. Eine ihrer eindrucksvollsten Installationen, sie war in Barmstadt ausgestellt, ist My Father's Dead, der Tod meines Vaters, in der Dolma sich mit der unwürdigen Situation nach dem Tod ihres Vaters auseinandersetzte. Dolmas Mutter musste verneinen, dass es sich um ihren Mann handelte, weil ihr das Geld für die Kremation fehlte. So wurde die Installation zu einer verspäteten Trauerarbeit. 49 Mönchsgewänder aus Tibet, 48 rote und ein gelbes, sind im Quadrat so angeordnet, dass in der Mitte ein kleineres Quadrat frei bleibt. Darin befinden sich 9 weiße Figuren, Tsatsas genannt. Tsatsas werden in Tibet traditionell aus verschiedenen Materialien wie Ton oder Gips gefertigt. Bei ihrer Herstellung wird die Asche verstorbener Mönche untergemengt. Ebenfalls in Barmstedt zu sehen war ein beeindruckendes Gemälde Dolmas. in eine schwarze Wand sind übereinander in zwei Stockwerken hell erleuchtete, mit senkrechten Gitterstäben gesicherte, leicht schräg aufeinander zulaufende Fensterreihen eingelassen. Hinter den Fenstern sind nur formlose Schatten zu erkennen. Dolmar gab diesem 2010 entstandenen Werk den Titel Liu Xiaobo, nach dem chinesischen Dissidenten und Friedensnobelpreisträger, der erst 2017 todkrank aus dem chinesischen Gefängnis entlassen worden war und bald darauf starb. Liu Xiaobo war 2009 zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. So lassen die vergitterten Fenster unmittelbar an Gefängnisse denken und die Schatten dahinter an die Qualen, die den Menschen dort nicht nur durch die Haft allein, sondern zusätzlich oft durch grausame Foltermethoden zugefügt werden. Mit dieser so nüchternen, sparsamen Darstellung hat Sonam Dolmar ein überaus beängstigendes Gemälde geschaffen, das an die Schicksale vieler Tibeter, Mönche, Nonnen, Künstler, aber auch einfacher Bürger erinnert, die sich gegen die chinesische Willkürherrschaft aufgelehnt haben und deswegen oft für viele Jahre hinter Gefängnismauern verschwanden und verschwinden.
Weltfunk.
Heute mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, zum Thema die darstellende Kunst der Tibeter im Exil. Mit Lo Sang Gyatso setzen wir unsere Reihe fort. Er wurde 1953 in Tibet geboren und verließ seine Heimat als 6-Jähriger. Über Indien und Großbritannien gelangte er in die USA, wo er Jahre später in San Francisco Kunst studierte. Nach 15 Jahren in der Werbebranche begann Gyatso in den 1990er Jahren künstlerisch zu arbeiten. Sein Interesse an tibetischer Weltanschauung und Ästhetik verband er mit seiner beruflichen Erfahrung. Ein 2011 in Barmstedt ausgestelltes Werk zeigt die Leiden der tibetischen Mönche, die sich 2008 am Aufstand gegen die chinesische Einmischung in religiöse und kulturelle Angelegenheiten beteiligten. An dem Aufstand hatten auch die Mönche des Chokang-Klosters teilgenommen, des ältesten in Lhasa existierenden Heiligtums und Klosters. Gleichzeitig brachen die Unruhen in der 1800 Kilometer entfernten Klosteruniversität Laprang in Amdo aus, dem wichtigsten kulturellen Zentrum Tibets. Gyatso nennt einen Teil des Zyklus Zeichen aus Tibet, Kloster Chokang, und den zweiten, Zeichen aus Tibet, Kloster Laprang, seine gerasterten, gepunkteten und hart kontrastierenden Schwarz-Weiß-Bilder zeigen schemenhaft Gesichter von Mönchen. Je größer der Abstand zu den Bildern gewählt wird, desto deutlicher treten die schreienden, anklagenden, tobenden, schmerzhaft verzerrten, weinenden oder verzweifelten Gesichter hervor. Es scheinen meist sehr junge Menschen zu sein, die sich gegen die Vergewaltigung ihres Landes auflehnen. Punzok Tsering Dütschung. Er wurde 1976 oder 79 in Dütschung in Zentraltibet geboren. Nach dem Schulabschluss in Lhasa lernte er bei einem tibetischen Meister traditionelle Malerei und wurde von seinem Großvater in tibetischer Schrift und Poesie unterrichtet. Es folgte ein Studium in klassischer Poesie und Literatur, und schon mit 17 Jahren war Tsering als Lehrer an einer Privatschule in Lhasa tätig. Seit 1998 lebt er in Deutschland und arbeitet im Kunst- und Kulturbereich für das Tibethaus Deutschland in Frankfurt. Für die Ausstellung in Barmstedt entwickelte Tsering seine Installation Raum der Wünsche. In diesem Raum stand zwischen drei mit Glücksschals geschmückten Pfeilern auf einem Podest ein mit gelben Tüchern bedeckter Thron. Dieser symbolisierte den leeren Thron auf Tibets Pässen, an dem die Tibeter von Herzen wünschen, dass ihr wunscherfüllendes Juwel, der 14. Dalai Lama, zurückkehren möge. An den drei Pfeilern, die den Thron umgeben, hingen an Seilen Papierfahnen, auf denen, dem Thema des Raumes entsprechend, die Wünsche, Gedanken und Hoffnungen der Besucher notiert waren. Die Fähnchen erinnerten an die Gebetsfahnen auf den Dächern tibetischer Häuser oder den Pässen des Landes. Bekannt ist Puntsok Tsering Dütschung auch durch seine Kalligraphien, die er teilweise auf handgeschöpfte Himalaya-Papiere malt. Auch die Tibet-Initiative verdankt ihm zahlreiche schöne Arbeiten für ihre Mitgliederzeitschrift Brennpunkt Tibet.
Weltfunk.
Heute mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm, Neu-Ulm. Wie könnte sich die tibetische Kunst weiterentwickeln? Die in Tibet lebenden Künstlerinnen und Künstler könnten Werke schaffen, in denen sich Tibetisches mit Chinesischem und mit Elementen aus westlichen Stilrichtungen, etwa der Popart, mischen. Inhaltlich werden sie jedoch an festgefügte Grenzen stoßen. Themen wie Umweltschutz oder soziale Fragen mögen von der Kommunistischen Partei Chinas toleriert werden. Unabhängigkeit oder die Rückkehr des Dalai Lama können jedoch mit Sicherheit nicht offen thematisiert werden. Für die Kunst im Exil stehen dagegen alle Möglichkeiten offen, auf die Probleme in Tibet hinzuweisen. Kelsang Gope schreibt, dass Tibet alle seine Künstler brauche, seien es die im Lande Lebenden, die wegen der chinesischen Besatzungsmacht nur versteckt in Texten und Bildern ihren Widerstand darstellen könnten, seien es die Exilkünstler in vielen Ländern der Erde, die ohne Bedrohung durch staatliche Organe arbeiten könnten. Nur so kann Kultur und schließlich auch Tibet überleben. Wie gewohnt einige Literaturangaben zum Thema. Da ist der Artikel von Klaus Friede, Wünsche und Erinnerungen, Tibetwochen in Barmstedt 2011. Wenn ihr Tibetwochen Barmstedt 2011 googelt, müsstet ihr dahin kommen. Dann gibt es von Gope Gelsang, One Night in Paris, 7 Jahre in Tibet und eine Suche, die nie aufhören wird. In Tibet Fokus, der Zeitschrift der Gesellschaft für Schweizerisch-Tibetische Freundschaft, Nummer 135 vom März 2017. Im Internet unter gstf.org. Dann gibt es auch im Internet einen Artikel von Eva Katschor. Wo steht die zeitgenössische tibetische Kunst? Zur Ausstellung Parallel Realities, parallele Wirklichkeiten der Galerie Art Berlin. www.artberlin.de/tibetische-kunst-art.
Aufgelesen. Tibetan Review, 16. März 2019. Diese Meldung geben wir in Auszügen wieder. Staatliche Beihilfe für Bedürftige wird in Tibet von ihrer Loyalität zur Kommunistischen Partei Chinas abhängig gemacht. Im Zuge der Frühjahrssitzung des Nationalen Volkskongresses in Peking behauptete China, die Tibeter hegten eine große Liebe zu ihrer kommunistischen Regierung, während sie für den Dalai Lama nichts übrig hätten. Verschwiegen wurde jedoch, dass eine der Regierungspolitik widersprechende Haltung katastrophale Konsequenzen für Tibeter hat, darunter auch den Verlust der staatlichen Beihilfen zur Bestreitung des Lebensunterhalts. So berichtete Radio Free Asia am 13. März, dass in der Präfektur Kamdo, der sogenannten tibetischen autonomen Region, tibetische Dorfbewohner gezwungen wurden, die Namen der chinesischen Staatsführer auswendig zu lernen und der Partei ihre Treue zu schwören, um die staatliche Hilfe zur Überwindung der Armut zu erhalten. Auch die chinesische Nationalhymne mussten sie singen lernen. Diejenigen, die diese Forderung nicht erfüllen, was durch einen Test festgestellt wird, müssen erleben, dass ihnen die staatliche Beihilfe gestrichen oder zumindest vorübergehend aufgehoben wird. Bewohner, die des Chinesischen nicht mächtig sind, bestehen nur schwerlich diesen Test und geraten in Not. Dies ist den Meldungen nach kein Einzelfall, sondern immer mehr werden Sozialleistungen an linientreues Wohlverhalten geknüpft. Ein beachtlicher Teil der Tibeter ist von staatlicher Hilfe abhängig, seitdem ihr Land konfisziert wurde und sie ihre nomadischen Weidegründe aufgeben mussten. Das heißt, ohne das Eingreifen Chinas wären diese Menschen nicht zu Almosenempfängern geworden.
FreeTibet.org, 28. März 2019. Auch diese Meldung haben wir zusammengefasst. In chinesischen Gefängnissen inhaftierte tibetische Demonstranten weisen schwere gesundheitliche Schäden auf. Wie aus tibetischen Quellen zu erfahren war, ist die Gesundheit vieler tibetischer politischer Gefangener, die wegen ihrer Rolle bei dem landesweiten Volksaufstand von 2008 inhaftiert wurden, infolge von Zwangsarbeit und Folter zusammengebrochen. Die Gefangenen, von denen viele die letzten 2 Jahre teilweise in Gefängnissanitätszentren oder städtischen Krankenhäusern lagen, leiden an einer ganzen Reihe von Gebrechen, darunter auch Lähmungen und Augenerkrankungen, die sie sich während der Haft zugezogen haben. Dazu gibt FreeTibet.org einige Beispiele. Der buddhistische Mönch und Aktivist Thapkei Gyatso befindet sich im Zustand halbseitiger Lähmung mit Schäden an beiden Augen im Gefängnis von Dingxi, einer bezirksfreien Stadt in der Provinz Gansu, wo er seine 15-jährige Haftstrafe verbüßt. Thapkei Gyatso aus dem Kloster Labrang soll bei seiner Festnahme im Mai 2009 einen tibetischen Polizisten angespuckt haben. Bei der Vernehmung wurde er zur Strafe hierfür brutal geschlagen, mit der Folge, dass er partielle Lähmungen davontrug. Fast das ganze Jahr 2018 verbrachte er im Sanitätszentrum des Gefängnisses in Dingxi, wie Tibet Watch Mitte März erfuhr. Der Mönch wurde 2008 in seinem Kloster wegen seiner Rolle bei dem Aufstand im Bezirk Sanchu festgenommen. Im ersten Jahr seiner Inhaftierung wusste man überhaupt nicht, wo er sich befand. Weil er die örtlichen Proteste im Jahr 2008 angeführt haben soll, wurde der tibetische Mönch Zultrim Gyatso zu lebenslanger Haft im Gefängnis in Tianshui verurteilt, einer Haftanstalt, in der die Behörden die Häftlinge der Umerziehung durch Arbeit unterziehen. Quellen zufolge wurde er dort während seiner Vernehmung übel zugerichtet. Infolge von Zwangsarbeit, Folter und schlechten Haftbedingungen erblindete er auf einem Auge. 2017 wurde er in ein Hospital der Stadt Lanzhou verlegt, wo er einer Operation unterzogen wurde. Eine große Zahl von Tibetern wurde im Zusammenhang mit ihrer Rolle bei den friedlichen Protesten von 2008 kriminalisiert und festgenommen. Viele von ihnen siechen noch immer im Gefängnis dahin. Sie sind wirklich sehr krank, berichtete Tibet Watch.
Die gleichen Missstände im chinesischen Justizvollzug prangert auch die folgende Meldung an. Sie wurde von der Central Tibetan Administration, der exil-tibetischen Zentralregierung, am 8. April 2019 herausgegeben. Wir haben sie gekürzt. Ehemaliger tibetischer politischer Gefangener Lekshay Tubten verstorben. Wie aus tibetischen Nachrichtenquellen hervorgeht, verstarb der ehemalige politische Gefangene Lekshay Tubten kürzlich im Alter von 50 Jahren. Tubten war ein Mönch des Klosters Nalanda in Phenpo, Bezirk Lhasa. Er wurde 1995 festgenommen, weil er seine Stimme gegen die aufgezwungene politische Umerziehung erhoben hatte und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die ersten 2 Jahre seiner Gefangenschaft verbrachte er in der Haftanstalt Gutsa. Später wurde er in das für seine Brutalität berüchtigte Trabchi-Gefängnis verlegt. In den 5 Jahren seiner Haft wurde Tubten unmenschlicher Behandlung und physischer sowie mentaler Folter unterzogen, weshalb er zur Zeit seiner Entlassung im Jahr 2000 bei sehr schwacher Gesundheit war. Dies führte nun zu seinem frühen Tode. Die häufigen Todesfälle ehemaliger tibetischer politischer Gefangener als Folge der im Gefängnis erlittenen Folter geben Anlass zu ständiger Sorge. Wegen der umfassenden Informationsblockade und Zensur, die in China vom Staat betrieben werden, ist es sehr schwierig, Einzelheiten solcher Todesfälle in Erfahrung zu bringen.
In diesem Zusammenhang ruft Tibet.org auf zur Urgent Action gegen Googles Suchmaschinenprojekt Dragonfly. Google arbeitet seit über einem Jahr an einem Top-Secret-Projekt, einer Suchmaschine für den chinesischen Markt namens Dragonfly. Darin werden Suchanfragen wie Menschenrechte, Demokratie, Dalai Lama, Tibet und so weiter blockiert. Chinas Zensurregime wird also noch bestärkt werden. Menschenrechtsgruppen haben Googles Pläne scharf kritisiert und Googles eigene Angestellte haben sich auch gegen das Projekt gewandt, das dem Motto des Konzerns "Don't be evil" widerspricht. Dennoch wird es insgeheim weiterverfolgt. So könnte die Suchmaschine 2019 in Betrieb genommen werden. Erklären Sie daher dem Geschäftsführer Sundar Pichai, Dragonfly einzustellen und sich stattdessen für Redefreiheit und Menschenrechte einzusetzen. Unterschreiben Sie die Petition von Free Tibet. Zu finden sein oder Informationen darüber gibt es in freetibet.org. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften arbeitet seit Jahren an einem Wörterbuch der tibetischen Schriftsprache. Das ist eine umfangreiche Aufgabe, musste man doch erst herausfinden, auf welche Weise der althergebrachte Zettelkasten überwunden werden konnte. Eine geeignete Methode der Digitalisierung wurde entwickelt und die eigentliche Arbeit ist in vollem Gange. Nun kam noch eine Aufgabe hinzu. Im Rahmen eines internationalen Projekts wird die Entwicklung des tibetischen Verbs untersucht und dokumentiert. Darüber berichtet Akademie Aktuell, die Zeitschrift der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, in Heft 1 2019 unter der Überschrift 1000 Jahre Sprachentwicklung und titelt weiter: Ein digitales Wörterbuch zeichnet die Entwicklung des tibetischen Verbs vom 8. Jahrhundert bis heute nach und dient auch dem Erhalt der bedrohten Sprache. Im Text heißt es, Tibetisch ist heute eine bedrohte Sprache. Sie sieht sich einer Verdrängung durch die chinesische Mehrheit ausgesetzt, wird lediglich in der tibetischen Exilgemeinde kultiviert und vornehmlich in Universitäten und Forschungseinrichtungen außerhalb Tibets untersucht. Das Wörterbuchprojekt soll der Wissenschaftsgemeinde und der Öffentlichkeit den Zugang zur tibetischen Sprache erleichtern und damit ihrem Erhalt dienen. Wir meinen, hier haben die Sprachwissenschaftler die Situation der tibetischen Sprache deutlich und schonungslos beschrieben.
Weltfunk.
Termine. Die Tibet-Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de oder auf Facebook unter Tibet Ulm. Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich zu unseren Treffen eingeladen. Regulär am zweiten Montag im Monat. Unsere nächsten Treffen sind im Juni wegen Pfingsten ausnahmsweise am dritten Montag, also am 17. Juni 2019. Im Juli wieder nach Plan, am Montag, 8. Juli 2019. Jeweils um 19 Uhr im Museumscafé in Ulm, Marktplatz 9. Am Samstag, 14. Juli, findet im Roxy das Allerweltsfest statt. Die Organisatoren haben es vom Advent in den Sommer verlegt. Wie viele Hilfsvereine werden auch wir wieder mit einem Info- und Verkaufsstand vertreten sein. Beginn ist um 12 Uhr. Wie gewohnt werden internationale Speisen sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Bei schönem Wetter wird ein Teil der Veranstaltung ins Freie verlegt.
Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist Donnerstag, 18. Juli 2019 um 18 Uhr, Radio Free FM auf 102,6 MHz. Dann befassen wir uns mit dem Dalai Lama, dem spirituellen Oberhaupt der Tibeter, der am 6. Juli seinen 84. Geburtstag feiert. Das Manuskript zum heutigen Titelthema schrieb Irmgard Weihrauch. Bearbeitung für den Weltfunk, Sonja Putz und Bernd During, die auch am Mikrofon waren. Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz. Wir verabschieden uns von euch, wünschen einen unbeschwerten Frühsommer und freuen uns auf ein Wiederhören am Donnerstag, 18. Juli.
Sie hören Radio Free FM, zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.